Das letzte Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie wir wie Christus werden, diesen hohen Anspruch, Christus ähnlich zu sein und auch wie wir wachsen, wie wir ein verändertes Denken erleben können. Das Thema heute ist so spannend und so wow, praktisch wie vielleicht wenig bisher von dieser Serie. Es heißt nämlich Wachsen durch Versuchung. Die Überschrift dieser ganzen Predigt mit all den Punkten habe ich Krise als Chance genannt. Denn, vielleicht können wir das eine Zeichen. David, hast du das vorbereitet? Nein, aber wir können das hier mit Hilfe unseres guten altmodischen Overhead-Projektors auch noch. Das hast du? Alles klar, dann zeig uns doch das mal. Das ist bestimmt schöner mit Songbeamer. Denn die Chinesen, ihr Lieben, die haben ein Schriftzeichen, das aus zwei Einzelzeichen besteht, wie ja fast alles im Chinesischen aus zwei oder mehreren Zeichen zusammengesetzt ist. Und wir sehen dieses Zeichen, das bedeutet Krise. Also die Chinesen von Krise sprechen, malen sie dieses Bildchen, ihre Buchstaben. Und es besteht aus diesen zwei Teilen, aus dem Zeichen für Problem und aus dem Zeichen für Chance. Und ich finde das sehr treffend. Ich habe schon vor Jahren gelernt, dass in jeder Krise meines Lebens immer mindestens eine Chance fest eingebaut war. Das heißt nicht, dass ich die immer auch entdeckt habe, weil wenn ich krisenorientiert oder problemorientiert denke, dann sehe ich die Chance gar nicht. Dann denke ich nur, ich Arme, warum muss ich das durchmachen? Warum geschieht gerade mir sowas? Wisst ihr? Gehe ich aber von der Chance-Seite ran und gucke mir dieselbe Situation mit dieser Brille an, dann merke ich auf einmal, eigentlich kann man da was draus machen. So wie der Bauer den Mist nimmt und Dünger draus macht. So kann ich aus mancher Krisensituation, trotz den Dingen, die vielleicht da schiefgelaufen sind, immer noch unterm Strich etwas daraus lernen, etwas daraus mitnehmen, etwas für mein zukünftiges Leben gebrauchen. Im Jakobusbrief heißt es, freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Nun, wir fühlen uns nicht immer so, gebe ich ja auch ehrlich zu. Nicht jede Krise, wo ich reinstolper, sage ich, juhu, ich bin mitten im Problem, das habe ich mir schon immer gewünscht. Sondern manchmal denke ich, oh nein, was mache ich gerade hier? Was soll das? Warum? Und dann tausche ich die Frage, warum gegen die Frage, wozu? Und schon gibt manches einen Sinn, nicht immer alles, aber manches. Und dann nehme ich eben das chanceorientierte Denken und sage, okay, was kann ich lernen aus dieser Situation? Wie kann ich dafür sorgen, dass es das nächste Mal besser läuft? Ich habe eine Weile als Vertriebs- und Kommunikationstrainer gearbeitet und ich hatte da einige Seminare zusammen gemacht mit einem Trainer von BMW. Und ich unterhielt mich so in der Pause mit ihm und er sagte, weißt du, Bernd, wir haben einen Grundsatz bei BMW. Der hat mir gefallen. Er sagt, BMW erlaubt seinen Mitarbeitern, Fehler zu machen. Da dachte ich, das ist gut, das ist eine gute Sache. Und dann sagt er, aber jeden nur einmal. Oh, dachte ich. Die gehen also davon aus, wenn ich einen Fehler mache, dann kann ich daraus lernen. Wer aus Fehlern nicht lernt, was willst du mit so jemandem anfangen? Der macht den Fehler 100 Mal hintereinander. Und es verändert sich nichts. So, wir dürfen Fehler machen, auch bei Gott. Und Gott hat gesagt, wir dürfen sie sogar 7 mal 70 mal machen. Das ist großzügig, ne? Und doch wünscht er sich natürlich, dass wir lernen. Aber er nimmt diesen Druck raus und sagt, nur wenn du den Fehler besiegst, habe ich dich lieb, wie das BMW macht. Und Gott sagt, ich habe dich auch lieb, wenn du es nicht unter die Füße bekommst. Solange ich sehe, dein Herz bleibt bei mir. Und du möchtest ja gerne, möchtest da ja gerne rauskommen. Martin Luther sagte mal, meine Versuchungen waren die reife Prüfungen meines Lebens. Schöner Satz. Jede Versuchung bietet eine Gelegenheit, richtig zu handeln. Auf dem Weg zur geistlichen Reife wird jede Versuchung zu einem Trittstein statt zu einem Stolperstein. Wenn du erkennst, dass sie nicht nur eine Gelegenheit ist, das Falsche, sondern auch das Richtige zu tun. Versuchungen stellen dich einfach vor eine Wahl. Während Versuchungen die Lieblingswaffe des Teufels sind, um dich zu zerstören, möchte Gott dich dadurch in deiner Entwicklung weiterbringen. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, richtig zu reagieren, statt zu sündigen, nimmst du den Charakter Christi ein Stück mehr an. Um das zu verstehen, musst du zuerst die Charaktereigenschaften Jesu kennen. Und eine der kürzesten Beschreibungen dieser Charaktereigenschaften Jesu ist die Frucht des Geistes. Und da müssen wir jetzt aber hier mit ran, ne? Die Frucht des Geistes. Wer das nachlesen will, Galater 5 bietet hier so. Das unterschlägt uns ein bisschen was. Na, so geht's doch. Die Frucht des Geistes. Mir eben der Obstkorb hat mir gefallen. Dachte ich, guck mal, da hat David ja fast dasselbe Bild genommen, was ich hier genommen hatte mit dem vielen Obst. Naja. Die Frucht des Geistes, heißt es da aber, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Disziplin. Das sind doch 9 richtig taffe Eigenschaften, oder? Mal ganz ehrlich. Wenn du irgendjemanden kennst, der diese 9 Eigenschaften in seinem Charakter sehr stark ausgeprägt hat, dann bin ich mir fast sicher, du suchst dessen Nähe. Mit so jemand mag ich gerne Umgang haben. Du auch? Und deswegen sind wir ja auch Christen, weil wir haben uns den ausgesucht, der davon mehr hat als jeder andere. Jesus Christus. Er ist unser bester Freund. Er hat diese Eigenschaften. Er lebt diese Eigenschaften. Und er sagt, ihr sollt mir ja ähnlicher werden. Also ermutigt er uns, hier auch weiterzugehen. Diese 9 Eigenschaften sind eine Erweiterung des wichtigsten Gebotes und geben außerdem eine wundervolle Beschreibung von Jesus Christus wieder. Jesus ist die vollkommene Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung in einer Person. So bedeutet es, die Frucht des Heiligen Geistes zu besitzen, wie Christus zu sein. Nun, wie bringt der Heilige Geist diese 9 Früchte in deinem Leben hervor? Schafft er sie von einem Augenblick auf den anderen? Eben warst du noch sehr ungeduldig, jetzt bist du absolut geduldig, weil du bist ja jetzt Christ. Ach, ihr raubt mir alle Illusionen. Wirst du eines Tages aufwachen und merken, dass du all diese Charaktereigenschaften in ihrer Vollendung besitzt? Nein. Nein. Mein erster Ausbildungsberuf war Gärtner. Ich habe 3 Jahre lang diesen Beruf gelernt und nachher auch darin gearbeitet. Als Gärtner lernst du, dass Früchte Zeit brauchen, um zu entstehen. Egal welche. Jede Blume, jeder Baum. Früchte bilden sich in einer gewissen Zeit heraus. In Deutschland ist es so, dass wir die meisten Dinge nur einmal im Jahr ernten können. Weil es braucht Zeit, das hervorzubringen. So die Früchte des Geistes oder die Frucht des Geistes funktioniert ganz, ganz ähnlich. Auch sie braucht Zeit, um zu reifen. Gott bringt die Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben hervor, indem er dir erlaubt, Erfahrungen mit Situationen zu machen, in denen du in Versuchung geraten bist, genau das Gegenteil der gewünschten Eigenschaft auszuleben. Hast du das verstanden? Er erlaubt dir, Erfahrungen zu machen, die dich in Versuchung führen, genau das Gegenteil dessen zu tun, was du eigentlich ja tun möchtest und solltest und weißt, es richtig ist. Da gibt die Kassiererin dir statt auf 10 Euro auf 100 Euro raus. Du hast gerade ein bisschen Mangel im Haushaltsgeld und denkst, das passt ja gerade gut. Eigentlich weißt du ja, das macht man nicht. Das ist ja ein Stück Diebstahl. Und dann stehst du vor der Entscheidung. Bestehst du diese Prüfung, wirst du dich hinterher gut fühlen. Weil du weißt, charakterlich bist du ein Stück fester geworden in diesem Bereich. Fällst du, naja, gehst am nächsten Tag natürlich hin, bringst Geld zurück, keine Frage, aber erstmal, das ist eine Erfahrung, die dir auch deine Grenze zeigt und sagt, oh, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, da bin ich doch wohl noch nicht ganz so heilig, wie ich gerne möchte. Wir haben einen Film gesehen letzte Woche von Christa. Wie hieß der? Was merkt man sich, gell? Was hat sie gepredigt? Keine Ahnung, Bruce Almighty war gut. Nee, ihr wisst genau, dass es um Gebet ging, das ist eine super Predigt. Heute gucken wir uns einen Ausschnitt aus Even Allmächtig an. Hat denn jemand gesehen von euch? Ah, doch ein paar. Fantastischer Film. So, vielleicht kurz zur Einleitung. Ewald bereitet schon den Filmausschnitt vor. Da ist ein Kongressabgeordneter, ein ganz, ganz neu im Geschäft, der war vorher Fernsehmoderator und ist dann irgendwie gewählt worden mit seiner Partei, zieht in den Kongress nach Washington ein Und hat jetzt natürlich ein riesiges Haus zur Verfügung, hat einen Hammer, so einen amerikanischen Geländewagen und dem geht's so richtig gut. Drei Jungs hat er und eine Frau. Ja, und jetzt der Vorabend seines ersten Diensttages. Schauen wir uns kurz an. Da verbringt ein Teil der Familie auf den Knien. Heute gucken wir es in Deutsch an, damit ihr nicht zu überansprucht werdet. Ein bisschen lauter
machen. Wow, das ist ein toller Tanz. Das ist ja nicht wirklich ein Freudentanz.
Wow, danke sehr.
Also ehrlich, die Kinder waren heute Abend so aufgeregt. Ich habe gedacht, die gehen gar nicht mehr ins Bett. Und Brian, der war ja so süß. Er hat gefragt, ob wir nicht alle zusammen beten können.
Ach, ehrlich? Was, wofür habt ihr gebetet?
Ihm ist ein Hund zugelaufen. Was denkst du wohl?
Oh, ihn geht. Eine wandelnde Bakterienschleuder, dieser Köter.
Und Jordan war ganz präzise. Er hat gebetet für eine gute Fernsicht, gutes Wetter für eure Wanderung morgen.
Die Wanderung? Oh, richtig, ja, die Wanderung morgen. Ja, ja, ja.
Willst du wissen, wofür ich gebetet habe?
Ja, wofür hast du gebetet?
Ich habe gebetet, dass wir als Familie noch enger zusammenrücken.
Schatz, dafür musst du nicht beten. Ich sorge dafür, dass das eintrifft.
Wofür würdest du beten?
Ich weiß nicht, beten ist irgendwie...
Schatz, du bist doch derjenige, der die Welt verändern will. Da hast du dir ziemlich viel vorgenommen. Ich würde jede Hilfe annehmen, die ich bekommen kann.
Der ehemalige Nachrichtensprecher Alvin Baxter wird morgen sein Amt antreten, um sein vollmundiges Wahlversprechen einzulösen.
Was wollen wir tun?
Die Welt verändern!
Viel Glück, Congressman. Viele haben es versucht, viele sind gescheitert.
Hallo!
Ich bin Regina Sparks von MSN Radio.
Hallo da oben. Hi. Hier ist Evan Baxter. Also zuerst wollte ich mich mal für alles bedanken. Danke für den neuen Wagen und für das Haus. Das Haus ist toll. Einfach klasse. Ich hab's zwar ausgesucht, aber du hast ja die ganzen Materialien erschaffen, also. Ich wollte nur sagen, dass das, was John gesagt hat, irgendwie stimmt und dass ich jetzt in einer ziemlich mächtigen Position bin und ich weiß, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Also, Gott, bitte hilf mir, die Welt zu verändern. Okay, das war's. Ich werde jetzt auflegen. Gott beschütze, naja, dich. Okay.
Was denn?
Ich hatte den Wecker auf 7 gestellt.
Jetzt kommt der Sprung. Ihr habt also mitbekommen, wofür die Lady gebetet hat, ne? Dass die Familie enger zusammenrückt. Tolles Anliegen. Du machst am besten Kapitelvorlauf, sonst dauert das zu lange. 60 Minuten dauert es etwa. Halleluja. So, ihr habt auch gemerkt, er hatte nicht so die große Gebetserfahrung. Er war also nicht bei Christus Predigt letzte Woche. Hat halt eben so gemacht, wie er es konnte, so wie ich früher auch und wie viele von euch, bevor sie da weiter eingestiegen sind. Das Problem ist nur, dass Gebete, die von Herzen kommen, ernst gemeint sind, auch immer was bewirken. Selbst wenn wir nicht die tollen Worte haben, wie der Pastor das macht oder irgendjemand. Sind wir da? Ja. Ja, das war Sehnsucht, jawohl. Gleich haben wir es. Und er beantwortet auch Gebete, die wir mit völlig unzureichendem Vokabular machen, wenn das Herz dahinter steht. Ja, was sei Gott. Weil er liebt Kinder, wisst ihr? Und oft sind unsere Kinder die viel besseren Beter. Die beten so ehrlich und so klar und so offen heraus. Und wir versuchen manchmal so über die Ecke, wisst ihr, so ins Auge. Und Gott achtet auf unser Herz. Und das Herz dieser Frau war echt, als sie gebetet hat. Und auch von ihm war echt. Er wollte wirklich die Welt verändern. Ja, das wird er dann auch tun können, wenn auch auf eine ganz andere Weise, als er das gedacht hat. Er soll nämlich eine Arche bauen. Ein Kongressabgeordneter in Washington D.C. bekommt den Auftrag, auf seinem Grundstück eine Arche zu bauen. In voller Größe. Allein mit seiner Familie. Ja, darum geht der Film und der nächste Abschnitt. Der hat damit auch was zu tun. Denn die Familie ist überfordert. Gott handelt sehr direkt mit diesem Even. Bis hin, dass auch einmal seine Kleidung verschwindet. Er hat dann so ein Mose-ähnliches Gewand an. Ne? Und das mitten vom Fernsehen, ne? So und alles. Und dann wachsen ihm Haare und der Bart kriegt er nicht mehr abrasiert. Weil er wächst sofort wieder nach. Und er wird dann sogar noch grau, das sieht er dann. Und seine Frau denkt, der spinnt, der ist abgedreht. Weil die hört ja Gott nicht so wie er. Und er sagt, Gott hat mir das gesagt. Gott schickt mir all das Zeug und die Tiere kommen und all das. Und dann entschließt sie sich, wegzugehen. Sie schnappt sich ihre drei Buben und sie steht dann, das ist der nächste Abschnitt, den wir sehen, dann vor ihm und verabschiedet sich. Aber denkt an das Gebetsanliegen, was sie ja hat.
John, ihr habt sicher gesehen, was passiert ist. Das aber ich kann das erklären. Ich
Bringt die Sachen schon mal zum Wagen, Jungs. Ich komme gleich nach.
Jungs.
Ich fahre sie zu meiner Mutter. Evan, ich denke, du brauchst Hilfe.
Joan, bitte.
Ich kann nichts dafür. Ich bin das nicht. Das ist er. Ich bin zu dieser Versammlung in einem Anzug gegangen, doch er hat ihn mir weggenommen. Diese vielen Tiere, die verfolgen mich, weil er das will.
Gott. Weiß Gott, dass er unser Leben ruiniert? Weiß Gott, dass du gefeuert wirst?
Ja, er will, dass ich gefeuert werde. Er will, dass ich meinen Job verliere. Auf diese Weise habe ich mehr Zeit für die Arche.
Weil es bald regnen wird und die Flut kommt. Ja, ich habe dich gehört, Evan. Die ganze Welt hat dich gehört.
Joan, bitte, du musst mir glauben. Es geht los. Es passiert. Es passiert. Es regnet.
Wiedersehen, Evan.
John! Ich weiß, egal was du tust es, weil du mich liebst. Tu mir einen Gefallen. Lieb mich etwas weniger.
Machen Sie sich Sorgen wegen des Auftritts von Congressman Baxter und der Auswirkungen, die das auf Ihre Gesetzesvorlage haben könnte?
An dem Tag, an dem es regnet und eine Flut kommt und Congressman Baxter auf seine Arche durch die Gegend schippert, an dem Tag mache ich mir Sorgen.
Sein Name ist Evan Baxter, doch man kennt ihn auch unter dem Namen New York Snore, himmlischer Evan oder auch der Spinner mit dem Zottelbart.
Okay, Leute, Vorsicht, passt auf, pass nicht runter.
Marty, können Sie uns irgendetwas zu Congressman Baxters verändertem Äußeren sagen?
Ja, er trägt lange Haare. Ja, er hat sich geraume Zeit nicht mehr rasiert. Stört Sie das Äußere dieses Mannes in demselben Maße?
Bei dem, was im Augenblick hier los ist, würde es mich nicht wundern, wenn wir bald im Weißen Haus sind.
Yo soy Carlos O'Brien, reportando en vivo donde Evan Baxter se ha vuelto un poquito loco.
Hey, nein, 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 hey, das ist mein Glas!
Ach, was soll's.
Er baut sein Boot und bringt zwei Tiere von jeder Art auf sein Schiff. Bisher fehlen noch zwei Giraffen, zwei Elefanten, doch nur ein dummer Esel.
Was für ein Idiot!
Dichte Macke!
Arschgeigen.
Beachte die gar nicht. Na los, macht schon. Esst auf.
Ich hab keinen Hunger. Hab ich auch nicht.
Ihr könnt nicht essen, ich kann nicht aufhören.
Ich muss mal aufs Klo.
Der Ober, der gleich erscheint, soll Gott darstellen.
Also,
der farbige Morgan Freeman.
Oh, verzeihen Sie. Könnte ich hiervon bitte noch ein paar haben?
Kommt sofort.
Danke.
Entschuldigen Sie bitte. Ist alles in Ordnung?
Ja. Nein. Ist eine lange Geschichte.
Ach, ich liebe Geschichten. Es heißt, dass ich auch ein sehr guter Geschichtenerzähler bin.
Wissen Sie, mein Mann, haben Sie schon von New York's Noah gehört?
Der Kerl baut doch diese Arche.
Genau der.
Die Geschichte mag ich echt. Noah und die Arche. Die meisten Menschen verstehen gar nicht, worum es dabei geht. Sie denken, es ging um Gottes Zorn und Rache. Die finden das toll, wenn Gott zornig wird.
Und worum geht es bei der Geschichte mit der Arche dann?
Nun ja, ich glaube, es ist eine Liebesgeschichte. Dass man aneinander glaubt, verstehen Sie? Sie wissen doch, die Tiere kamen jeweils paarweise. Mhm. Sie standen füreinander ein, und zwar Seite an Seite. Genauso wie Noah und seine Familie. Sie alle betraten die Arche, als Paar zu zweit.
Aber mein Mann hat gesagt, Gott hätte ihm das befohlen. Was soll ich davon halten?
Klingt wie eine einmalige Gelegenheit. Ich möchte Sie was fragen. Wenn jemand für mehr Geduld betet, denken Sie, Gott schenkt ihm mehr Geduld? Oder gibt er ihm die Gelegenheit, etwas geduldiger zu werden? Wenn einer für Mut betet, schenkt Gott ihm dann Mut oder gibt er ihm doch eher die Gelegenheit, Mut zu beweisen? Wenn jemand dafür betet, dass die Familie mehr zusammenrückt, glauben Sie, Gott schickt ihnen dann einfach warme, kuschelige Gefühle? Oder gibt er ihnen die Gelegenheit, einander zu lieben? So, ich werde gebraucht. Es wollen noch viele andere bedient werden. Essen Sie, sonst wird's kalt.
Halleluja.
Ich würde sagen, das überrascht niemanden, der sich an seinen Wahlkampfslogan erinnert. Ich werde die Steuern senken, durchdrehen und dann baue ich eine Riesenarche.
Ach du meine Güte.
Evan!
Dad?
Schatz!
Dad?
Hey Leute, ich bin hier oben.
War es eine harte Woche?
Du siehst echt witzig aus.
Du siehst echt alt aus.
Naja, weißt du, er ist echt alt.
Wieso bist du wieder da?
Wegen der Kinder. Sag's ihm, Jungs.
Als Spinner finden wir dich richtig klasse.
Du hast viel mehr Zeit für uns und bist auch mehr zu Hause.
Aber es wäre schön, wenn du diese Freudentänze sein lassen würdest.
Ist gut.
Ich weiß nicht, was hier vorgeht oder was du durchmachst, aber wir haben diese Sache als Familie angefangen und wir werden sie auch als Familie zu Ende bringen. Und zwar Seite an Seite. Aber Evan, was diese Arche betrifft, du musst sie zerstören.
Das kann ich nicht tun.
Du hast keine Wahl. Congressman Long hat dem Stadtrat eine lange Liste mit Verstößen gegen die Bauvorschriften vorgelegt. Bis zum 22. September musst du das Ding entfernt haben, sonst machen die das und verhaften dich.
22. September? Das ist der Tag der Flut.
Komm, Dad, komm mal schnell!
Nicht die Arche zu zerstören.
Wie sollen wir das nur machen? Wir fünf allein schaffen das nie in dieser Zeit und wir haben kein Geld, um irgendjemanden anzustellen.
Ist das ein Lama mit einem Hammer?
Ein Alpaka, die spucken fast nie, sei denn sie haben Angst oder werden erschreckt.
Bringen wir die Sache hier zu Ende.
Komm schon, weiter!
Niemand weiß, woher sie kommen oder wie der Abgeordnete das anstellt, aber hier arbeiten jeweils zwei Tiere von jeder Art daran, diese Arche in einer affenartigen Geschwindigkeit fertigzustellen.
Danke dir.
Wenn es wirklich zu dieser Flut kommen sollte, dann hilf uns Evan.
Hey, kann mir mal einer helfen? Danke.
Hier, Schatz.
Perfekt. Danke.
Ich bin Ed Carlson und berichte live von der Baustelle von New York's Noah. Im Augenblick ist es uns leider nicht möglich, auch nur einen Fuß vor unseren Übertragungswagen zu setzen.
Na, alles klar? Na,
nein. Was gibt's?
Hallo, Miezekätzchen. Oh.
Verlos, verlos, verlos! Die wollen mich auffressen!
Dylan, Jordan, seht mal, eure Mutter baut eine Arche! Darauf ein Tänzchen!
Nein, bitte nicht!
Manch einer hat eine Vision, die so groß ist, dass es schon fast lustig ist, sich das anzuhören. Aber dann stellt Gott sich dazu und auf einmal lacht keiner mehr. Möglicherweise geht es noch einigen von euch so. Amen. Seine Frau, die Frau Baxter, hat gebeten, dass Gott die Familie näher zusammenbringt. Und sein Weg war nicht kuschelige Gefühle, sondern Gelegenheiten, sich zu lieben, zueinander zu stehen und gerade etwas Schwieriges miteinander durchzustehen, schweißt mehr zusammen als viele schöne, gute Zeiten, die man zusammen hat. Gemeinsamer Urlaub ist eine tolle Sache, aber eine Krise zusammen durchzustehen, eine Krankheit, eine finanzielle Krise, eine Ehekrise, das ist ganz was anderes. Das vergisst du nie wieder. Wenn Gott uns Liebe lehren möchte, dann tut er das oft durch Menschen in unserer Umgebung, die so wenig liebenswert scheinen. Weil die Menschen zu lieben, die ohnehin uns lieben, das ist nicht schwer. Das können wir alle. Jesus sagt, denen Gutes zu tun, die dir auch Gutes tun, ist keine Kunst. Wenn wir wahre Freude erleben wollen, dann finden wir das oft in den Tiefen von Verzweiflung. Da, wo scheinbar alles kaputt geht, erfahren wir auf einmal, wie echte Freude ist. Dass sie nicht abhängig ist von Glücksgefühlen. Glücklich sein kommt und geht, oder? Aber Freude ist was auf Dauer bleibt, weil es ein Stück meines Charakters ist. Echten Frieden erleben wir nicht dadurch, indem Gott die Dinge so laufen lässt, wie wir sie gerne hätten, sondern in Zeiten der Verwirrung und des Chaos. Da merken wir auf einmal, wie beständig und wie echt dieser Frieden ist, den Gott gibt. Jeder kann friedlich einen wunderschönen Sonnenuntergang betrachten oder in den Ferien entspannen. Wir lernen jedoch echten Frieden, indem wir uns entscheiden, Gott in Situationen zu vertrauen, die uns in Versuchung führen. Versuchung, Sorgen zu machen oder sich zu ängstigen. Genauso entwickelt sich auch Geduld in Situationen, in denen wir gezwungen sind zu warten und dabei in Versuchung geraten, wütend zu werden oder eine Kurzschlusshandlung vorzunehmen. Das jeweilige Gegenstück jeder Frucht des Geistes stellt uns vor eine Wahl. Du kannst nicht für dich in Anspruch nehmen, ein guter Mensch zu sein, wenn du nie in der Versuchung standest, schlecht zu handeln. Du kannst nicht für dich in Anspruch nehmen, treu zu sein, wenn du nie in der Versuchung warst, untreu zu sein. Integrität entsteht, wenn man die Versuchung bekämpft, unehrlich zu sein. Und Durchhaltevermögen entsteht immer dann, wenn du der Versuchung widerstehst, aufzugeben. Demut wächst, wenn wir uns weigern, stolz zu sein. Und jedes Mal, wenn du eine Versuchung überwindest, dann wirst du Christus ähnlicher. Wie funktionieren denn Versuchungen? Es hilft uns zu wissen, dass der Teufel immer vorhersehbar ist. Er ist sehr lange im Geschäft und er tut seine Dinge immer noch auf dieselbe Art und Weise. Seit der Schöpfung setzt er dieselben Strategien und die gleichen alten Tricks ein. Alle Versuchungen folgen demselben Muster. Deshalb hat Paulus geschrieben, denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aus der Bibel lernen wir, dass Versuchungen in einem vierstufigen Prozess ablaufen, den der Teufel an Adam und Eva und auch an Jesus ausprobiert hat. Im ersten Schritt macht der Teufel in dir eine Sehnsucht groß. Es kann eine sündige Sehnsucht sein, wie etwa Rache zu üben oder andere Menschen zu kontrollieren. Oder es kann eine ganz legitime, normale Sehnsucht sein, wie etwa die Sehnsucht danach, geliebt und wertgeschätzt zu werden oder sich zu freuen. Die Versuchung beginnt dann, wenn der Teufel dir einzureden versucht, beispielsweise durch einen Gedanken, einer unguten Sehnsucht nachzugeben oder sich eine legitime Sehnsucht auf eine falsche Weise oder zu einem falschen Zeitpunkt zu erfüllen. Hüte dich vor vermeintlichen Abkürzungen. Diese sind oft Versuchungen. Der Teufel flüstert, du hast das verdient. Du solltest es jetzt haben. Es wird aufregend oder tröstlich. Oder dafür sorgen, dass du dich besser fühlst. Wir denken, dass Versuchungen um uns herum lauern, aber Gott lehrt uns, dass Versuchungen immer am selben Platz beginnen. In mir. Wenn du in dir keine Sehnsucht hättest, könnte die Versuchung dich nicht angreifen. Versuchungen beginnen immer in deinen Gedanken, nicht in den Umständen. Versuchungen fangen in dir an. Jesus sagte in Markus 7, denn aus dem Inneren, aus dem bösen Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken wie sexuelle Zügellosigkeit, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unbesonnenheit. Das kommt von innen heraus. Ist es nicht so? Es wäre ein Amen gut. Nachdem also diese Sehnsucht in uns groß gemacht worden ist, ist der zweite Schritt der Zweifel. Der Teufel versucht dich dazu zu bringen, anzuzweifeln, was Gott über Sünde sagt. Zum Beispiel so. Ist es wirklich falsch? Hat Gott wirklich verboten, das zu tun? Meinte Gott mit diesem Verbot nicht jemand anderen oder bezieht es sich auf einen anderen Zeitpunkt? Möchte Gott denn nicht, dass ich glücklich bin? Zweifel. Der alte Trick aus dem Paradies hat funktioniert. Sollte Gott gesagt haben? Oh, bestimmt nicht so gemeint. Schritt 3. Nachdem die Sehnsucht groß geworden ist, der Zweifel da ist, kommt Schritt 3 und das ist die Täuschung. Der Teufel ist unfähig, die Wahrheit zu sagen, deshalb wird er als der Vater der Lüge bezeichnet. Alles, was er dir erzählt, ist unwahr oder nur zum Teil wahr. Der Teufel will mit seiner Lüge das ersetzen, was Gott in seinem Wort sagt. Der Teufel sagt, du wirst nicht sterben. Du wirst weiser als Gott sein. Du kommst damit durch. Niemand wird je davon erfahren. Es wird dein Problem lösen. Jeder tut das. Das ist nur eine kleine Sünde. Doch eine kleine Sünde ist genauso wie ein bisschen schwanger zu sein. Irgendwann wird es doch sichtbar. Schritt 4. Nachdem die Sünde groß geworden ist, der Zweifel da ist und die Täuschung geschehen ist, werde ich zu Ungehorsam geführt. Du wirst führst schließlich den Gedanken aus, mit dem du schon die ganze Zeit gedanklich geliebäugelt hast. Was mit einer Idee begann, wird zu einem Verhalten und du gibst dem nach, was deine Aufmerksamkeit gefangen nahm. Du glaubst den Lügen des Teufels und trittst in die Falle, vor der übrigens schon Jakobus warnte, der schrieb, es sind vielmehr unsere eigenen begehrlichen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann folgt diesem Wunsch die böse Tat. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Lasst euch also nichts vormachen, liebe Brüder. Ein weiser Satz. Nun, wie kommen wir da raus? Versuchungen sind um uns herum und eben besonders in uns drin. Wie überwinden wir Versuchungen? Auch da möchte ich euch was zu sagen. Wir wissen, sie beginnen in uns selbst. Und das gibt uns eine große Chance, auch da was gegen zu tun. Weil wenn alles nur von außen käme, naja, da wären wir ja ausgeliefert. Nein, es kommt aus uns heraus. Zu verstehen, wie Versuchung funktioniert, ist an sich schon hilfreich. Doch es gibt konkrete Schritte, die du gehen musst, um sie zu überwinden. Zunächst lass dich nicht einschüchtern. Viele Christen werden von Versuchungen geängstigt oder entmutigt und fühlen sich schuldig, weil sie über den Versuchungen stehen und fallen. Sie fühlen sich schon allein deshalb beschämt, weil sie auf die Probe gestellt werden. Wie kann ich gerade so einen Gedanken haben? Warum gucke ich jetzt gerade dahin? Wie kann ich das tun als Christ? Aber das ist ein falsches Verständnis von geistlicher Reife. Egal wie geistlich reif du bist, du wirst den Versuchungen niemals entwachsen. In gewisser Weise kannst du Versuchungen sogar als ein Kompliment betrachten. Der Teufel macht manchmal Komplimente, ohne dass er das möchte. Der Teufel muss niemanden auf die Probe stellen, der schon seinen bösen Willen ausführt. Er gehört ihm ja bereits. Versuchungen sind ein Zeichen dafür, dass der Teufel dich hasst. Auch nichts Neues. Sie sind kein Zeichen für Schwachheit oder Weltlichkeit. Sie sind ein normaler Teil des menschlichen Seins und Lebens in einer gefallenen Welt. Lass dich von ihnen nicht schockieren oder überraschen. Es ist keine Sünde, versucht zu werden. Jesus selbst wurde in Versuchung geführt, obwohl er ohne Sünde war. Wir lesen das im Hebräer 4, das Folgendes steht. Trotzdem ist er, Jesus, nicht jemand, der kein Gefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Versuchung wird nur dann zur Sünde, wenn du ihr nachgibst. Jener berühmte Satz Martin Luthers, den ich schon als ein oder andere Mal zitiert habe. Du kannst nicht verhindern, dass Vögel über dich fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie auf deinem Kopf ein Nest bauen und Eier legen. Stimmt's? So ist es mit Versuchung. Du kannst den Teufel nicht davon abhalten, dir Gedanken zuzuflüstern, aber du kannst dich entscheiden, sie nicht dort wohnen oder ihre Wirkung entfalten zu lassen. Zum Beispiel kennen viele Menschen nicht den Unterschied zwischen körperlicher Attraktivität oder sexueller Anziehungskraft auf der einen und Lust auf der anderen Seite. Beides ist nicht dasselbe. Gott schuf jeden von uns als sexuelles Wesen und das ist gut so. Wir sind ausgestattet mit einem kompletten Hormonapparat, der seine Wirkung auch hat. Sich von jemandem oder etwas angezogen zu fühlen und Erregung zu verspüren, sind natürliche, spontane, gottgegebene Reaktionen auf körperliche Schönheit, während Lust ein vorsätzlicher Willensakt ist. Ihr lieben Männer, wenn ihr im Frühling durch die Stadt geht und die leicht bekleideten Damen, die keine Ahnung haben, was sie mit ihren Reizen tatsächlich auslösen, ihr dann doch unter gewissen Druck geratet und denkt, Mai, warum hat die kein BH an? Warum zeigt der Rock mir gerade, was für eine Unterwäsche sie trägt? Ich will das doch gar nicht sehen. Aber ich sehe es und es gefällt mir. Oder mein Blick wandert auf einmal jemandem hinterher. Das sollte doch nicht sein. Meine Frau steht neben mir. Bin ich so ein schlechter Christ? Oder bin ich nicht einfach nur normal? Der Unterschied ist so wichtig und er nimmt so viel Druck. Ich habe Männer gesehen, die waren so unter Druck. Und sie sagten, ich darf das doch nicht sehen, ich darf das doch nicht. Aber ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Und es hat mir gefallen. Ja, wunderbar. Ich habe auch schon hübsche Frauen gesehen, die mir gefallen. Die hübscheste habe ich dann geheiratet. Halleluja. Das heißt aber nicht, dass ich blind geworden bin. Oder? Wir sehen Dinge und wir nehmen sie wahr. Aber der Unterschied zwischen Erkennen von Schönheit und hormonellen Reaktionen darauf, die sagen, das gefällt mir. Oder zwischen Lust, die sagt, also mit der, das wäre was. Das ist ein großer Unterschied. Das eine sind die Vögel, die über mir fliegen, und das andere ist das Nest auf meinem Kopf. Lust ist die Entscheidung, sich in Gedanken auszumalen, was man mit seinem Körper tun möchte. Das ist ein großer Unterschied. Du kannst dich angezogen und sogar erregt fühlen, ohne die Sünde der Wollust zu begehen. Viele Menschen, besonders christliche Männer, fühlen sich schuldig, weil ihre von Gott gegebenen Hormone funktionieren. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Es gibt jetzt bestimmt Diskussionen nachher beim Mittagessen. Je stärker dein Glaube wächst, desto mehr wird der Teufel versuchen, dich davon abzubringen. Das ist auch kein Geheimnis mehr. Manchmal wird der Teufel dir während des Betens einen bizarren oder teuflischen Gedanken eingeben, nur um dich zu verwirren oder um dich zu beschämen. Sei darüber nicht erschrocken oder beschämt. Doch beachte, dass der Teufel Angst vor deinen Gebeten hat und er mit jedem Mittel versuchen wird, diese zu stoppen. Lass das nicht zu. Er setzt es daran, aber er kann nicht durchhalten. Er hat keinen langen Atem in deinem Leben. Er kann dir nur Impulse schicken. Wenn du nicht darauf eingehst, haben die keine Macht über dich. Statt sich selbst zu fragen, wie konnte ich sowas nur denken, solltest du den Gedanken als eine Ablenkung des Teufels betrachten und dich schnell wieder auf Gott konzentrieren und genau mit dem weitermachen, wo du da dabei bist. Wenn nicht Sünde in meinem Leben ist und ich großen Hindernissen gegenüberstehe, natürlich frage ich zuerst, Herr, mache ich irgendwas falsch? Stehe ich irgendwo daneben? Habe ich irgendwo eine offene Tür? Aber wenn ich merke, nee, ich lebe von Herzen mit dir, dann weiß ich eins, jedes Hindernis, was sich in den Weg stellt, ist ein Kompliment des Teufels. Und dann sage ich in der Regel nur kurz, Dankeschön, Satan, ich werde genau weitermachen. Und diese Wand wird mich nicht aufhalten. Amen. Das sind alles Pappmaché-Wände, wie in Hollywood. Die sehen so massiv aus, wie der Teufel aufbaut, um uns den Weg zu versperren, aber lass dich nicht zurückhalten. Das sind die Wände, die brechen wir durch. Und dann geht's weiter. Halleluja. Erkenne das Muster deiner Versuchung und bereite dich darauf vor. Das ist eine große Hilfe. Das ist auch eine Strategie, eine Gegenmaßnahme. Es gibt bestimmte Situationen, die dich anfälliger für Versuchungen machen als andere. Nicht jeder von uns ist auf dieselbe Art und Weise versuchbar. Manche Umstände werden dich immer schnell zum Stolpern bringen, während andere dich kaum berühren, aber vielleicht dein Nachbar ständig Schwierigkeiten machen. Du hast bestimmte Schwachstellen, die du unbedingt herausfinden musst, denn der Teufel kennt sie schon. Er weiß genau, was dich in die Falle gehen lässt. Und er weiß, er arbeitet ununterbrochen daran, dich in solche Situationen zu bringen. Darum schreibt ja auch Petrus, seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Löwe, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Frage dich selbst, wann werde ich am häufigsten auf die Probe gestellt? An welchem Tag der Woche? Zu welcher Uhrzeit? An welchem Ort? Wo ist der Ort, wo ich am meisten falle oder in Versuchung komme? Ist es der Arbeitsplatz? Ist es zu Hause? Ist es im Haus des Nachbarn? Ist es an der Bar? Ist es im Sportverein? Ist es auf einem Flughafen? Ist es in einem Hotelzimmer? Frag dich, wer führt mich am meisten in Versuchung? Freunde? Kumpels? Mitarbeiter? Oder wenn eine Menge fremder Menschen um mich rum sind? Oder wenn ich ganz alleine bin? Frage dich auch, wie fühle ich mich für gewöhnlich, wenn ich in Versuchung gerate? Du kannst beispielsweise am anfälligsten sein, wenn du müde bist. Oder wenn du einsam bist, alleine. Wenn du gelangweilt bist oder gar depressiv oder total im Stress bist. Vielleicht auch, wenn du verletzt, verärgert oder verwirrt bist. Oder nach einem großen Erfolg. Sogar nach einem geistlichen Höhenflug. Was ist das Muster, an dem du am meisten in Versuchung geführt wirst? Du solltest diese speziellen Muster deiner Versuchung identifizieren und dich dann dagegen schützen, indem du solche Situationen, wenn möglichst, meidest. Die Bibel fordert uns wiederholt auf, wachsam und vorbereitet zu sein, Versuchungen zu begegnen. So heißt es im Matthäus-Evangelium 26, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Paulus sagte, gib dem Teufel keine Gelegenheit. Das heißt, er kann Gelegenheiten bekommen. Von wem? Von mir. Gute Planung reduziert Versuchungen. Wisst ihr, es gibt eine 24-Stunden-Hotline für Notfälle. Gott möchte, dass du ihn um Hilfe bittest, um die Versuchungen zu überwinden. Darum sagt er im Psalm 50, Vers 15, bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Merkt ihr diese Telefonnummer? 5015. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not. Die Bibel garantiert uns, dass unser Schrei nach Hilfe gehört wird. Denn Jesus kennt unsere Nöte. Er erlebte dieselben. Er war in der Versuchung in der Wüste. Bedenkt das. Der Teufel hat ihn auch versucht. In vielen Bereichen. Wenn du Gott 200 Mal am Tag wegen der gleichen Versuchung um Hilfe bitten müsstest, dann wird er immer noch bereit sein, dir Gnade zu geben. Wisst ihr, Gott hat mir heute Morgen gesagt, ich bin gut und meine Gnade währt für immer. Auf diesem Planeten wird es ein Ende geben der Gnade. Aber die Gnade hat deswegen immer noch kein Verfallsdatum. Die Gnade ist nur nicht mehr hier. Die Gnade wird dann woanders sein. Sie wird mit den Geretteten bei Jesus sein. Die Gnade wird weiter da sein. Sie wird nie ein Ende haben. Solange wir mit ihm gehen, sind wir in der Gnade. Und wenn wir Fehler machen und wenn es 100 Mal am Tag ist, er ist da und vergibt uns. Er hilft uns raus. Er macht uns neuen Mut und er möchte uns helfen, diese Versuchung zu überwinden. Weil machen wir uns doch nichts vor. Wir laufen die Runde so lange, bis wir den Lauf bestanden haben. Ich kann mir die Sünde immer wieder leisten und ich laufe dann nochmal eine Runde. Ich drehe nochmal eine Ehrenrunde. Muss nochmal dieselbe Erfahrung machen, nochmal durch diese Krise gehen, nochmal diese Versuchung erleben, bis ich es geschafft habe. Führt Gott mich da rein? Nein. Mein Leben führt mich da rein. Ich führe mich da rein. Weil genauso wie wir Strategien entwickeln können, Versuchungen zu widerstehen, zu besiegen, genauso entwickeln wir Strategien, um zu sündigen. Auch als Christen. Vieles geschieht gar nicht so zufällig, wenn wir da mal hintergucken. Das hat Strategie, das hat Vorbereitung. Da haben wir uns an irgendeinem Punkt drauf eingelassen und sind weitergegangen. Und Gott möchte uns da rausholen, weil er weiß, das schadet uns, das tötet uns schließlich sogar. Es gibt immer einen Ausweg. Vielleicht hast du manchmal den Eindruck, dass eine Versuchung zu überwältigend ist, um sie zu ertragen. Aber das ist eine Lüge. Wo die herkommt, wissen wir ja jetzt. Gott hat versprochen, dir niemals mehr zuzumuten, als du ertragen kannst. Das ist ein Bibelwort. Er wird keine Versuchung zulassen, die du nicht überwinden kannst. Auf alle Fälle musst du aber deinen Teil dazu beitragen, indem du 4 biblische Prinzipien anwendest, um gegen Versuchung anzugehen. Wir haben uns die Strategie angeschaut, wie Versuchung entsteht. Und jetzt schauen wir uns die Gegenstrategie an, die uns die Bibel mitgibt, wie wir Versuchungen bestehen können. Erstens, konzentriere dich auf etwas anderes. Es mag dich überraschen, dass uns an keiner Stelle in der Bibel gesagt wird, dass wir der Versuchung widerstehen sollen. Wir sollen dem Teufel widerstehen. Der Versuchung nicht. Deshalb ordnet euch Gott unter, sagt Jakobus, leistet dem Teufel Widerstand und er wird von euch fliehen. Das ist eine Verheißung, die steht. Gott rät uns, unsere Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken, da es nicht funktioniert, einem Gedanken zu widerstehen. Denke auf keinen Fall jetzt an eine lila Kuh. Auf keinen Fall jetzt an eine lila Kuh denken. Funktioniert nicht so richtig, ne? Alleine schon das Nicht-Denken-Wollen bringt mich schon genau dahin. Und das weiß der Herr. Jedes Mal, wenn du den Versuch unternimmst, einen Gedanken zu blockieren, brennst du ihn dadurch nur tiefer in dein Gedächtnis ein. Indem du versuchst, ihm Widerstand zu leisten, verstärkst du ihn. Das gilt besonders für Versuchung. Du kannst Versuchung nicht dadurch abwehren, dass du gegen das Gefühl ankämpfst, auf die Probe gestellt zu sein. Je mehr du ein Gefühl bekämpfst, desto stärker vereinnahmt und kontrolliert dieses Gefühl dich. Da Versuchungen immer mit einem Gedanken beginnen, besteht der schnellste Weg, ihren Einfluss zu neutralisieren, darin, deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken. Weg von dem Gedanken. Einfach auf etwas anderes. Auch das kann ich strategisch vorbereiten. Bekämpfe den Gedanken nicht, ändere einfach deine Gedankengänge und beschäftige dich mit etwas anderem. Wisst ihr, der Kampf um die Sünde, der wird in deinen Gedanken gewonnen oder verloren. Nirgendwo sonst. Hier oben geschieht das. Was immer deine Aufmerksamkeit besitzt, wird auch dich besitzen. Deshalb sagte Hiob, mit meinen Augen schloss ich den Vertrag, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Oder David, der betete, wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre. Hast du schon einmal eine Werbung für ein bestimmtes Nahrungsmittel gesehen und dabei Hunger verspürt? Oder hast du schon mal jemand husten gehört und das Bedürfnis gehabt, dich auch zu räuspern? Oder jemandem beim Gehen zugeschaut? Oder ganz herzlich auch deinen Mund geöffnest? Das ist die Kraft der Suggestion. Wir bewegen uns unwillkürlich auf das zu, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Je mehr du über etwas nachdenkst, desto stärker nimmt es dich in Beschlag. Deshalb ist ständiges Wiederholen von Sätzen wie ich muss aufhören, so viel zu essen, ich darf nicht so viel essen, ich darf nicht ans Essen denken, ich will nicht so viel essen oder zu rauchen oder Lust zu empfinden, es ist eine sinnlose Strategie. Diese Strategie holt dich nicht raus. Sie bringt dich nur ruckzuck wieder genau dahin, wo du eigentlich gerade weg wolltest von. Genauso sinnlos ist der Vorsatz, ich werde nie so werden wie meine Mutter. Damit bist du am besten Weg, genauso zu werden. Die meisten Diäten funktionieren nicht, weil sie dich dazu bringen, die ganze Zeit über Essen nachzudenken. Was garantiert, dass du immer hungrig sein wirst. Versuchung beginnt damit, dass sie deine Aufmerksamkeit erregt. Und was deine Aufmerksamkeit erregt, das weckt deine Gefühle. Und diese Gefühle aktivieren dein Verhalten. Und du handelst schließlich so, wie du dich fühlst. Wir reden hier relativ oft über Gefühle und dass die eben nicht unser Lebensleiter sein sollten. Je mehr du dich auf das Ich will das nicht tun konzentrierst, desto stärker gerätst du in dessen Bann und tust es genauso. Eine Versuchung zu ignorieren ist viel effektiver, als gegen sie anzukämpfen. Denn sobald deine Gedanken sich etwas anderem zuwenden, verliert Versuchung ihre Kraft. Das ist bemerkenswert. Wenn die Versuchung also wieder einmal anruft, dann argumentiere nicht, sondern lege einfach auf. Manchmal bedeutet dies, dass du dich einer Situation physisch entziehen musst. In diesem Fall ist es in Ordnung, wegzulaufen. Steh auf, schalte den Fernseher aus, verlasse die Gruppe, die klatscht und tratscht, geh, während der Film im Kino noch läuft. Wo ist das Problem? Weißt du, wenn du dich nicht stechen lassen willst, dann vermeide die Bienen. Vermeide die Nähe zum Bienenstock. Tu, was immer nötig ist, um deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken. Von der geistlichen Seite aus betrachtet, ist der Verstand dein verletzbarstes Organ. Um die Gefahr von Versuchungen zu mindern, solltest du deine Gedanken mit Gottes Wort und mit anderen guten Gedanken füllen. Wenn Gottes Wort deine Gedanken füllt, dann füllt nichts anderes sie mehr. Wenn du dir Predigten anhörst, wird das deine Gedanken bewegen, wird das deine Sehnsüchte steuern, wird das die Richtung deines Lebens beeinflussen. Du bekämpfst schändliche Gedanken am besten dadurch, dass du an etwas Besseres denkst. Der Teufel kann deine Aufmerksamkeit nicht erlangen, wenn du deine Gedanken mit etwas beschäftigst, was gut ist, was anders ist als das, was er dir verkaufen möchte. Deshalb ermahnt uns die Bibel immer wieder, unsere Gedanken auf Gott zu konzentrieren. Im Hebräerbrief steht, seht deshalb auf Christus. Auf was ich schaue, wird das sein, was ich werde. Das, was ich bin. Das, was in mir wächst. Oder im 2. Timotheus, halte die Augen auf Jesus Christus. Das sind so einfache Tipps. Schau auf Jesus. Im Philipperbrief lesen wir, im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Mit anderen Worten, ich schaue auf das, was gut ist, auf das, was richtig gut ist. Wenn Undankbarkeit anklopft, dann fange ich an, Gott zu danken für das, wofür ich danken kann. Wenn Unzufriedenheit kommt, kann ich mit Danken ebenfalls gegenhalten. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo Gott mir wunderbar geholfen hat, wo Menschen mir geholfen haben, wo ich eine gute Zeit mit jemandem hatte. All das kann ich dem gegenüberstellen, wenn der Teufel kommt, mit anderen Gedanken. Wenn es dir ernst damit ist, Versuchungen zu bekämpfen, dann musst du auf das achten, was auf dich einströmt. Denn was in dich hineinkommt, wird auch das sein, was aus dir herauskommt. Eine Zahnpastatube lässt genau das unter Druck raus, was vorher hineingefüllt wurde. Ist es nicht so? Was ist, wenn du unter Druck kommst? Wenn du gequetscht wirst vom Leben? Was kommt raus? Neid, Bitterkeit, Hass, Unzufriedenheit, Undankbarkeit, Wut gegen Gott, keine Ahnung. Oder kommt Dankbarkeit raus? Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Dinge, die unser Leben so anders gestalten. Salomo, der weiseste Mensch, der jemals lebte, warnte. Er sagte, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Lass deine Gedanken nicht wahllos von Müll überfluten. Wähle aus, womit du dich gedanklich beschäftigen willst. Ich bin seit Jahren ein nicht mehr Fernsehkonsument. Ich liebe es, gute Filme zu schauen. Aber ich hasse es, mich vor eine Kiste zu setzen und einfach mal laufen zu lassen, was läuft. Denn ich habe keine Ahnung, was in der nächsten Minute gezeigt wird. Versteht ihr? Einen Film kann ich ausschalten, die DVD kann ich wegschmeißen. Im Fernsehen sitze ich in der Regel in meinem bequemen Sessel und lasse laufen. Und das zipp um und geht genau was Schlimmeres im nächsten Kanal. Seht ihr? So, haltet diese Zeiten unter Kontrolle, wenn ihr den Fernseher schaut. Achtet darauf, dass die euch nicht immer mehr füttern mit allen Sachen. Es gibt Leute, die sitzen 3-4 Stunden vorm Fernseher jeden Tag. Wer füttert dich denn dann? Weißt du, was für Leute diese Sendungen machen, die Bücher dazu geschrieben haben, die Schauspieler darstellen? Was für Werte dahinter stehen? Was für Geister dahinter stehen? Ich weiß es nicht. Folge Paulus Vorbild, denn der sagt, jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl Christi. Das wirst du dein ganzes Leben lang üben müssen, doch mit Hilfe des Heiligen Geistes kannst du dein Denken umprogrammieren. Halleluja. Das zweite Prinzip, was ich euch mitgeben möchte. Erzähle deine Probleme einem guten Freund. Du musst nicht die ganze Welt mit deinen Problemen segnen. Und 10 Ratgeber brauchst du auch nicht. Aber einen. Einen, der wirklich Christus hat, der die Sache übersehen kann, der eine gewisse Reife mitbringt. Eine Person solltest du haben, mit der du ehrlich über deine Kämpfe sprechen kannst. Ohne Blatt vom Mund. In der Bibel heißt es, 2 sind allemal besser dran als einer allein. Wenn 2 unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf die Beine. Aber wer alleine geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann. Wenn du den Kampf gegen eine festsitzende schlechte Angewohnheit oder eine Abhängigkeit oder eine Versuchung verlierst und im Teufelskreis von guten Vorsätzen, Versagen und Schuldgefühlen feststeckst, wirst du nicht alleine dort herausfinden. Du brauchst einen Menschen, der dir hilft. Einige Versuchungen können nur mit Hilfe eines anderen Menschen überwunden werden, der für dich betet, der dich ermutigt und demgegenüber du Rechenschaft ablegst. Gottes Plan für dein Wachstum und deine Freiheit schließt andere Christen mit ein. Wir haben schon über Gemeinschaft angefangen zu sprechen. Sie gehört zu unserem Leben. Gemeinde ist nicht die Erfindung von Pastoren. Es ist Gottes Erfindung. Genau wie die Ehe auch. Er weiß, wir sind auf Gemeinschaft hin geschaffen worden und ausgerichtet. Und eine Gruppe wie diese, die zusammensteht, die denselben heiligen Glauben hochhält, kann sich in jeder Krise helfen. Da, wo jeder von uns alleine vielleicht fällt. Gottes Plan für dein Wachstum schließt andere mit ein. Authentische und ehrliche Nachfolge ist das Gegenmittel zu deinem einsamen Kampf. Gegen die Sünde, die nicht weichen wollen. Gott sagt, dass dies der einzige Weg in die Freiheit ist. Jakobusbrief steht, darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Willst du wirklich von der hartnäckigen Versuchung befreit werden, die dich immer wieder besiegt? Dann ist Gottes Lösung ganz einfach. Nicht unterdrücken, sondern bekennen. Nicht verheimlichen, sondern offenlegen. Nicht auf die Gefühle schauen, sondern die Heilung in Anspruch nehmen. Den Schmerz zu verbergen, intensiviert ihn doch nur. Probleme gedeihen im Dunkeln und werden dort immer größer. Doch wenn du sie ans Licht der Wahrheit bringst, dann fangen sie an zu verdorren. Sie schrumpfen. Du bist nur so krank, hat mal jemand gesagt, wie deine Geheimnisse. Ich habe diesen furchtbaren Satz, ja, in der Ehe muss ja jeder seine Geheimnisse haben. Wer sagt das? Ich habe noch keine Ehe kennengelernt, wo Geheimnisse auch irgendetwas Gutes gebracht hätten. Das ist der Ort, wo ich null Geheimnisse habe. Null. Amen. Und wo das noch nicht ist, arbeitet darauf hin. Das ist der Ort, wo null Geheimnisse Platz haben. Nimm also deine Maske ab, hör auf, so zu tun, als wärst du perfekt und genieß die Freiheit. Der Teufel möchte doch, dass du denkst, deine Sünde und deine Versuchung seien einzigartig und müssten deshalb ein Geheimnis bleiben. Aber tatsächlich sitzen wir doch alle im selben Boot. Wir teilen doch die Versuchung. Wenn ich über gewisse Versuchungen reden würde und würde fragen, wer hat schon damit Probleme gehabt, ich würde euch wundern, wie viele Hände hochgingen. Das ist ein gut behütetes Geheimnis. Der Teufel versucht, dieses Geheimnis zu bewahren, dass wir nicht alle in Versuchung geführt wurden. Ich war auf Konferenzen, auf Männerkonferenzen, auf Pastorenkonferenzen, wo es zum Beispiel um Pornografie ging. Wer hat da ein Problem mit gehabt oder hat eins damit? Ihr Lieben, ich habe jede Illusion verloren, dass das nur ein paar Einzelgänger sind, die damit ein Problem haben. Das liegt ein bisschen an unserer hormonellen Begabung, ihr Männer. Wir reagieren auf visuelle Reize wesentlich stärker als die Frauen. Deswegen ist das eine Lieblingsstrategie des Teufels, uns zu verunreinigen. Hey, aber ich bin nicht alleine, oder? Wir können einander helfen, wir können einander ermutigen und da rauskommen. Wir müssen uns nicht abfinden, dass es eben so ist. Weil vielleicht schon beim Papa das so war, beim Großpapa schon. Ah, wir brechen diese Dinge. Wir leben ein anderes Leben. Und wir haben ganz andere Ergebnisse. Amen. Es gibt Millionen von Menschen, die genau das gefühlt haben, was du fühlst, die genau dagegen gekämpft haben, wogegen du vielleicht gerade kämpfst. Wir verbergen unsere Fehler in erster Linie doch aus Stolz heraus. Wir möchten, dass andere denken, wir hätten alles unter Kontrolle. Aber Tatsache ist, alles in deinem Leben, worüber du nicht sprechen kannst, ist bereits außer Kontrolle geraten. Das kann die Ehe sein, das können finanzielle Probleme sein, das können die Kinder sein, das können Gedanken sein, das kann deine Sexualität sein, das können verborgene Angewohnheiten oder irgendetwas anderes sein. Wenn du damit selbst zurechtkommen würdest, hättest du es bereits getan. Doch du kannst es nicht. Willensanstrengung und persönliche Entschlossenheit reichen hier nicht mehr aus. Manche Probleme sind zu tief verwurzelt, zu sehr Gewohnheit und zu groß, um sie alleine lösen zu können. Und dafür brauchst du zum Beispiel eine Kleingruppe. Menschen, die mit dir zusammen daraus gehen. Du brauchst jemanden, dem du dich anvertrauen kannst, der dich führt. Eine Vertrauensperson. Jedes Mal, wenn mir jemand anvertraut, ein Satz wie, ich habe das noch nie zuvor jemandem gesagt, dann jubel ich innen drin, weil ich weiß, jetzt kommt ein Mensch in Freiheit. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich habe auch jahrelang eine Sünde gepflegt und kam nicht raus. Und habe es dann einmal gesagt, vor der Gemeinde damals sogar. Es war so peinlich und unangenehm. Aber ich wusste, das Ding muss ans Licht. Von diesem Moment an ist es geschmolzen. Und geschmolzen, und geschmolzen. Ehre sei Gott, was ich in Jahrzehnten nicht geschafft habe. Gott ist gut. Das heißt nicht, dass wir alles vor der Gemeinde bekennen müssen. Aber eine Person reicht oft schon aus, dass Dinge brechen, dass auf einmal ein Begegnungswochenende erleben oder das, wenn Menschen ihr Herz aufmachen und sagen es einer Person. Und auf einmal verliert das an Kraft, was Jahre, Jahrzehnte Kraft hatte und unbesiegbar schien. Und es fängt an zu verdorren. Halleluja. Ich möchte dir eine schwierige Frage stellen. Bei welchen Dingen tust du so, als stellten sie in deinem Leben kein Problem dar? Worüber hast du Angst zu sprechen? Diese Probleme wirst du alleine nicht lösen können. Ja, es ist demütigend, anderen unsere Schwachheit zu gestehen. Aber ein Mangel an Demut ist genau das, was dich davon abhält, etwas Wesentliches zu verändern. In der Bibel steht dieser wichtige Satz. Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Deshalb ordnet euch Gott unter. Prinzip 3. Widerstehe dem Teufel. Nachdem wir uns demütig Gott untergeordnet haben, sollen wir uns dem Teufel widersetzen. Widersteht dem Teufel oder wird von euch fliehen, haben wir eben gelesen. Wir sollen seine Attacken nicht passiv hinnehmen, wir sollen sie bekämpfen. Wenn alles richtig läuft und mein geistiges Leben funktioniert, dann kann ich dem Teufel ohnehin nur dann Auge in Auge gegenüberstehen, wenn ich meinen Fuß hebe. Weil die Bibel sagt, dass er unter meinen Füßen ist. Wenn er mir Auge in Auge ins Angesicht schaut, dann läuft irgendwas falsch. Amen. Dann habe ich noch nicht rausgefunden, wer ich eigentlich bin in Christus. Wo meine Autorität und meine Vollmacht steht. Der erste Schritt besteht darin, Gottes Erlösung anzunehmen. Du wirst nicht in der Lage sein, Nein zum Teufel zu sagen, solange du nicht Ja zu Christus gesagt hast. Ohne Christus sind wir gegen den Teufel wehrlos. Doch mit dem Helm, der uns schützt, werden unsere Gedanken von Gott geschützt. Denke daran, wenn du an Gott glaubst, kann Satan dich zu nichts zwingen. Er kann nur noch versuchen, dir etwas einzureden. Und du musst das Wort Gottes als deine Waffe gegen den Teufel einsetzen. Das, was Jesus getan hat in der Versuchung in der Wüste, das ist auch uns gegeben. Wir haben das Wort Gottes und wir können es jederzeit einsetzen. Weißt du, wenn du keine Bibelverse kennst, dann bist du ohne Munition in diesem Kampf. Wir müssen nicht immer genau wissen, wo was steht. Wir müssen wissen, was sagt das Wort. Wir müssen zitieren können, das, was das Wort über diese und diese Sache zu sagen hat. Und dann wird der Teufel schnell beigehen, wie er es auch bei Jesus tun musste. Und das vierte Prinzip ist folgendes. Erkenne, wie verwundbar du bist. Gott warnt uns niemals, übermütig oder anmaßend zu werden. Das ist nämlich der sicherste Weg in die Katastrophe. Jeremia sagte, nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll Unheil ist es. Wer kann es durchschauen? Das bedeutet, dass wir Fachleute sind in der Selbsttäuschung. Unter den richtigen Umständen ist jeder von uns fast zu jeder Sünde fähig. Wir dürfen unsere Wachsamkeit nie aufgeben und glauben, dass wir über den Versuchungen stehen. Vielleicht hast du jahrelang mit etwas nie ein Problem und weißt dich schon als unbesiegbar in dem Bereich. Sei vorsichtig. Das haben schon andere getan. Bringe dich nicht fahrlässig in Situationen, die für dich zur Versuchung werden können. Gehe ihnen aus dem Weg. Der Kluge ist vorsichtig und meidet das Böse. Der Dumme handelt unbeherrscht und überschätzt sich, steht in den Sprüchen. Erinnere dich daran, dass es leichter ist, eine Versuchung zu umgehen, als ihr zu entkommen. In der Bibel heißt es deshalb bezeichnenderweise, gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Ich fasse zusammen. Wir wachsen in Versuchung. Versuchung ist nicht nur Krise, sondern auch Chance. Und Versuchung richtig genommen, muss uns dienen. Wir bestehen die Versuchung, indem wir kleine Schritte in die richtige Richtung machen und uns auch manchmal jemandem anvertrauen, in Bereichen, wo wir alleine nicht rauskommen. So ist die Krise von Versuchung für uns stets eine gewaltige Chance, uns weiterzuentwickeln und zu dem Mann oder der Frau zu werden, von der Gott träumt. Der Start, um aus Versuchung herauszukommen, um ihnen widerstehen zu können, ist immer das Leben mit Christus. Ich möchte, dass wir jetzt ein Gebet zusammen beten, dass Christus die Herrschaft über mein Leben gibt. Denn solange das nicht geschehen ist, ist der Zugang versperrt. Jesus sagt, ich klopfe an und ich möchte eingelassen werden, aber du machst die Tür auf. Und die Tür ist nicht auf, nur weil du Mitglied in irgendeiner Kirche oder Gemeinde bist. Auch nicht, wenn du Mitglied hier bist. Das reicht nicht aus. Die Tür zu Gott machst du aktiv auf, wenn du ihn, Jesus Christus, um Vergebung bittest, für all die Fehler, die du in deinem Leben gemacht hast. Die Bibel nennt das Sünde. Ziel verfehlt ist die genaue Übersetzung dieses griechischen Wortes. Und er lädt uns ein und sagt, kommt doch zurück ins Vaterhaus. Da, wo Gott der Vater wartet. Er hat Jesus gesandt, damit er eine Brücke für uns baut, über die wir wieder nach Hause gehen können. Und dieser Schritt ist der wichtigste Schritt in dem Leben jedes einzelnen Menschen. Er ist wichtiger als die Hochzeit, wichtiger als die Geburt des Kindes, wichtiger als das Weihnachtsgeld. Denn dieser Schritt und nur dieser Schritt gewährt uns Zugang zum ewigen Leben. Dieser Schritt heißt nicht, du wirst Mitglied dieser Gemeinde oder auch du kommst überhaupt nur noch jemals hierher. Dieser Schritt heißt, du verbindest dich mit Gott selbst, indem du Buße tust, also umkehrst, das ist das Wort. Du drehst dich um von deiner Schuld und schaust jetzt aufs Kreuz und nimmst Christus als deinen Herrn und Heiland an. Das ist alles, worum es geht. Von diesem Moment an, wenn du das tust, wird Christus ihr permanenter Begleiter sein. Bei mir ist er das jetzt genau mein halbes Leben lang. Ich war 20 Jahre, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Und er ist nicht einen Tag fern gewesen von mir. Dieses Leben hat eine Qualität gewonnen, von der ich niemals geträumt hätte. Und das wünsche ich jedem von euch hier, jedem von Ihnen. Und darum, wenn wir dieses Gebet beten, es muss von Ihrem Herzen kommen, sonst hat es keine Wirkung. Es ist kein Zauberspruch. Aber es ist viel mehr als das, wenn es von Herzen genommen wird und gebetet wird. So lasst uns doch zusammen aufstehen. Und jeder, der das möchte, auch wenn das schon geschehen ist, das kann man nicht oft genug beten. Sprich doch mir nach. Herr Jesus.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir. Und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.